Liebe Gemeinde, Janina und ich nehmen uns hin und wieder gemeinsame Leseprojekte vor. Wir verbringen gerne gemeinsam Abende auf dem Sofa und lesen uns dann abwechselnd immer so seitenweise oder kapitelweise vor. Wir hatten uns die Autobiografie von Barack Obama vorgenommen. Also den ersten 1000 noch was seitendicken Schinken von 2 Teilen, wobei erst der erste rausgekommen ist. Yes, we can, das war ja damals dieser populäre Wahlkampfslogan von Obama, der um die Welt ging. Als Janina dann mit dem dicken Schinken aus der Stadtbibliothek kam, haben wir schon erstmal ein bisschen geschluckt und gedacht, dickes Buch, aber ach komm, yes we can und wir haben uns dran gemacht. Am Donnerstag ist dieses Projekt zu Ende gegangen. Und vielleicht ahnt ihr es schon, wir haben es nicht geschafft, das Buch zu Ende zu lesen. Nachdem wir das auf Janinas Bibliothekskonto ausgeliehen hatten und alle Verlängerungsoptionen durch hatten, haben wir es anschließend auf mein Konto ausgeliehen und auch alle Verlängerungsoptionen durchgehabt. Und am Donnerstag war dann die endgültige Rückgabefrist. Immerhin 350 Seiten haben wir geschafft, aber bis zu diesem Wahlkampfslogan Yes We Can sind wir im Buch gar nicht gekommen. Keine Ahnung, wie lange das noch gedauert hätte. Es war also eher ein No We Can't, muss man sagen. An diesen markanten Ausspruch von Obama, Yes We Can, musste ich intuitiv denken, als ich mich zum ersten Mal mit dem Predigttext beschäftigt habe und ihn zum ersten Mal gelesen habe, um den es heute gehen wird. Markus 10, 35 bis 45, den ich uns aus der Basisbibelübersetzung vorlese. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten zu Jesus und sagten zu ihm, Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Jesus fragte sie, was möchtet ihr denn? Was soll ich für euch tun? Sie antworteten, lass uns neben dir sitzen, wenn du in deiner Herrlichkeit regieren wirst, einen rechts von dir, den anderen links. Aber ja, Jesus sagte zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den Becher austrinken, den ich austrinke? Oder könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie erwiderten, das können wir. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet tatsächlich den Becher austrinken, den ich austrinke. Und ihr werdet die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde. Aber ich habe nicht zu entscheiden, wer rechts und links von mir sitzt. Dort werden die sitzen, die Gott dafür bestimmt hat. Die anderen 10 hörten das Gespräch mit an und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus auch sie herbei und sagte zu ihnen, ihr wisst, diejenigen, die als Herrscher der Völker gelten, unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Und ihre Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch ist das nicht so. Sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll der Diener von allen sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Liebe Gemeinde, dieser Predigttext spiegelt etwas ganz Erstaunliches. Auf dem Weg nach Jerusalem deutet Jesus seinen Jüngern 3-mal gegenüber den bevorstehenden Tod an. Und unmittelbar in den Versen vor unserem Predigttext erfolgt die 3. Leidensankündigung. Wir haben sie gerade in der Textlesung gehört. Doch während Jesus versucht, seinen Jünger auf den Weg nach Jerusalem vorzubereiten, auf das, was kommt und was passieren wird, fällt diesen offenbar nichts Besseres ein, als sich um die besten Plätze im Himmelreich zu kloppen. Schon wieder muss man dazu ergänzen. Denn bereits ein Kapitel vorher in Markus 9, 30 bis 37 lesen wir von der 2. Leidensankündigung Jesu und einer sich anschließenden Diskussion unter den Jüngern, wer von ihnen der Wichtigste sei. Jesus musste ihnen da schon anschließend erst mühsam aus der Nase ziehen, worüber sie sich heimlich unterhalten haben und dann erklären, wer der Erste unter den Jüngern sein wolle, der solle der Letzte und der Diener von allen sein. Und hier in Markus 10 sind es nun die Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, die auffallen, weil sie eben Jesus um diesen besonderen Gefallen bitten. Lass uns links und rechts von dir sitzen, wenn du dein Himmelreich regierst. Um diesen Gefallen bitten sie. Was soll solch eine Frage? Sind die Jünger so schwer von Begriff, dass sie das gleiche Thema, die gleiche Diskussion noch einmal anreißen müssen? Hat Jesus sie bei der letzten Diskussion nicht schon genug darüber belehrt und ermahnt, was es mit dem Dienen auf sich hat? Irgendwie scheint das zuzutreffen, dass sie das alles so nicht ganz recht verstehen. Auch bei dieser dritten Leidensankündigung verstehen seine Jünger immer noch nicht, was Jesus in Jerusalem wirklich erwarten wird. Nachdem er so viel vom Reich Gottes erzählt hat, scheint sich in ihnen wohl die Hoffnung ausgebreitet zu haben, dass da in Jerusalem etwas Großartiges passieren wird, dass dieses Gottesreich endlich kommen wird, dass Jesus als der Messias das Reich aufrichten und regieren wird. Und genau in dieser Erwartung scheint aber etwas anderes mitzuschwingen und anzuklingen. Eine Sorge, eine Angst. Eine Angst, dass sich etwas verändern wird. Wenn es um die Reihenfolge und die Rangfolge der Jünger geht, so ist tatsächlich klar, wenn man mal in die Evangelien schaut, dass unter den 12 auserwählten Jüngern 3 Jünger doch nochmal so eine Art Inner Circle im Inner Circle waren. Nämlich Jakobus, Johannes und Petrus. Jakobus und Johannes sind neben Andreas und Simon Petrus die 2 Brüderpaare, die Jesus zuerst in seine Nachfolge holte. Sie gehören also zu den ersten Jüngern. Wenn man da so ein Siegertreppchen aufbauen würde, würden sich Andreas und Simon Petrus den ersten Platz teilen und Jakobus und Johannes den zweiten und auf den dritten alle anderen. Und dann lesen wir ab und zu davon, dass diese 3 Jünger, also Petrus, Jakobus und Johannes, in besonderen Situationen das Privileg haben, Jesus alleine zu begleiten. Bei der Heilung der Tochter des Jairus sind es diese 3, die mit in das Haus hineingehen dürfen, alle anderen bleiben vor der Tür stehen. Bei der Verklärung Jesu sind es diese 3, die diesen besonders heiligen Moment miterleben dürfen. Die anderen versuchen sich gerade erfolglos, einen mondsüchtigen Knaben zu heilen und scheitern daran. Und etwas später nach unserer Erzählung in Gethsemane sind es wiederum diese 3, die Jesus ein Stück weiter begleiten dürfen und dann, ihr wisst es, kläglich versagen darin, zu wachen und zu beten. Jakobus und Johannes genießen aber trotz diesem Scheitern zusammen mit Petrus eine besondere Nähe zu Jesus. Sie sind und sie können Jesus in besonderer Weise nahe sein. Aber jetzt beschleicht sie offenbar ein mulmiges Gefühl, das aus diesem Yes, we can im Blick auf die Nähe Jesu ein No, we can't wird. Vielleicht ist es bald mit der Nähe zu Jesus vorbei, wenn er der große Herrscher des neuen Gottesreiches wird. Vielleicht ist es vorbei mit dem direkten und ganz engen Zugang. Und so erwächst ihre Idee, ihr Wunsch, den Status quo zu erhalten. Jesus, vergib einfach die Ehrenplätze links und rechts neben dir an uns beide. Das kannst du doch. So können wir dir weiterhin nahe sein. Jesus antwortet auf die Bitte der beiden erstaunlich milde. Er erinnert sie eben nicht an die zurückliegende Diskussion über den Rangstreit. Er fragt sie stattdessen einfach, könnt ihr den gleichen Kelch trinken wie ich und die gleiche Taufe auf euch nehmen wie ich? Und sofort antworten sie frei heraus, yes, we can. Doch gerade dieser kurze Dialog spiegelt, wie weit Jakobus und Johannes gedanklich inzwischen von Jesus entfernt sind, obwohl sie körperlich direkt neben ihm stehen. Sie denken immer noch innerweltlich, meinen das mit den Ehrenplätzen in der Tischgemeinschaft als etwas Innerweltliches und ganz Konkretes Und natürlich trinken sie liebend gerne aus dem gleichen Kelch des Gastgebers. Corona gab es damals nicht und Einzelkelche auch noch nicht. Und wenn für die Teilnahme an solch einem Gastmahl ein besonderes Bußritual notwendig ist, eine besondere Waschung, klar, das machen sie auch mit. Doch Jesus denkt hier eben nicht mehr an eine fröhliche Tischgemeinschaft. Er ist gedanklich schon weit hinaus, auch über das letzte Abendmahl. Denkt an den Kelch, um den er mit Gott in Gethsemane ringt. Um den Kelch des Zorns und des Gerichtes Gottes, von dem schon Propheten wie Jesaja und Jeremia schreiben und sprechen. Und wenn Jesus hier von einer Taufe spricht, dann hat er wahrscheinlich auch eher so alttestamentliche Vorstellungen und Motive von den vernichtenden Wasserfluten im Blick. Wie aus Psalm 69. Rette mich, mein Gott. Das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich bin versunken in tiefem Schlamm und finde keinen festen Grund. In tiefes Wasser bin ich geraten. Eine Flutwelle spülte mich fort. Erst Jesus selbst stellt mit seiner Aussage, ihr werdet tatsächlich den Becher austrinken, den ich austrinke, und ihr werdet die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde, wieder eine Nähe zwischen den beiden Jüngern und sich selbst her. Wenn auch auf eine Art und Weise, die Jakobus und Johannes erstmal verborgen geblieben ist. Wir wissen aus unserer heutigen Perspektive, dass Jakobus durch Herodes Agrippa hingerichtet wurde. Und bei Johannes ist die altkirchliche Überlieferung etwas komplexer, aber auch hier ist schon die Frage, ob nicht auch er einen Märtyrertod gestorben ist. Aber gleichzeitig muss er die Bitte der beiden Jünger mit einem Naualkan zurückweisen. Es liegt nicht in seiner Macht, die Plätze zu seiner Linken und Rechten zu vergeben. Und auch darin liegt noch einmal ein Hinweis auf die bevorstehende körperliche Trennung zwischen Jesus und seinen Jüngern, die sie damals nicht einordnen konnten, weil eben auch diese Anspielung her erst vom Kreuz verstanden werden kann. So wie in der antiken Kultur üblich eben der mittlere Platz für den Würdenträger vorgesehen war, so hängt Jesus am Kreuz in der Mitte. Links und rechts von ihm zwei Menschen auf den Ehrenplätzen, die er sich nicht ausgesucht hat. Und komischerweise fehlt von seinen Jüngern in diesem Moment jede Spur unter dem Kreuz. Die anderen Jünger bekommen dieses Dreiergespräch zwischen Jakobus, Johannes und Jesus irgendwie mit. Auch das typisch menschlich. Wenn man in einer größeren Gruppe zusammen ist und da fängt ein kleiner Teil der Gruppe an zu tuscheln, dann werden die Ohren der anderen nur umso größer. Und jetzt heißt es 10 gegen 2. Die 10 übrigen Jünger sind stinkig auf Jakobus und Johannes. Und ich wüsste ganz gerne, was eigentlich Petrus in diesem Moment gedacht hat, als er gemerkt hat, eigentlich waren wir aus unserem Dreier gespannt und jetzt fragen die einfach hinter meinem Rücken, was da mit den Ehrenplätzen ist. Ja, in dieser Atmosphäre, dass die 10 stinkig und giftig sind, nimmt Jesus auf jeden Fall nochmal das Thema Dienst und Unterordnung in den Blick. Er wiederholt und erweitert seine Belehrung, die in Markus 9, 33 bis 37 überliefert ist. Und vor allem verstärkt er seine Aussage. Im Blick auf die Welt hält er fest, die Herrscher dieser Welt unterdrücken ihre Völker und missbrauchen ihre Macht. Und er setzt diesem entgegen, aber bei euch ist das nicht so. Und ich finde diese Formulierung so kraftvoll. Sie ist mehr als eine Aufforderung, verhaltet euch anders als die Herrscher der Welt. Es ist aber auch nicht einfach eine wirklich positive Feststellung, sondern irgendwie eine positiv verklausulierte Ermahnung oder Verbot an die Jünger, nach Macht und nach Status zu streben, verbunden mit der wiederholten Forderung, dass wahre Größe im freiwilligen Dienen liegt, dass wahre Erstrangigkeit in der freiwilligen Erniedrigung liegt. Und Jesus ergänzt diese Ermahnung mit einer Aussage über sich selbst. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil. Er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für die vielen. Kurz vor seiner Passion fasst Jesus hier in einem Satz in aller Kürze noch einmal den Sinn und den Zweck seiner Sendung in die Welt zusammen. Seine Aufgabe war es nicht, zu beherrschen oder wie ein König und Machthaber bedient zu werden. Seine Aufgabe war es, anderen zu dienen durch Liebe und Zuwendung, durch Achtung und Aufrichtung, durch Heilung an Leib und Seele, durch Versorgung und durch Rettung. Und immer wieder erzählen die Evangelien davon, dass nicht nur viele Menschen zu Jesus kommen, sondern dass er selbst durch die Gegend reist und unterwegs ist zu den Menschen hin. Er dient durch sein Wort, seine Verkündigung, aber eben auch durch seine Taten. Und nicht nur durch das übernatürliche Wirken, sondern oft auch durch sein ganz und gar bodenständiges Handeln. Dass er sich nahbar macht, zum Beispiel für eine Prostituierte, und ihre Nähe zulässt unter dem angewiderten Blick der anwesenden Männer. Dass er sich selbst einlädt zu einem Kleinbetrüger und Selbstbereicherer. Dass er sich immer wieder in Gesellschaft mit Menschen begibt, die am Rand oder außerhalb der Gesellschaft leben müssen. Und gerade dieser Hinweis Jesu auf seinen Auftrag als Menschensohn gibt diesem belehrenden Abschnitt eine besondere Nuance. Jesus reagiert hier eben nicht nur auf das erneute Gerangel unter den Jüngern, wer von ihnen wohl der Beste, der Erste, der Größte ist, wer jetzt von ihnen die Ehrenplätze links und rechts von Jesu verdient hätten. Ich glaube, er reagiert auch auf dieses ursprüngliche Anliegen von Jakobus und Johannes. Er reagiert auf die diffuse Angst der beiden Jünger über einen bevorstehenden Näheverlust zu Jesus. Und er macht ihnen ein ganz bodenständiges Näheangebot. Dienen verbindet. Wer sich statt nach Ehrenplätzen zu ringen, seinem Nächsten zuwendet, auf ihn zugeht, wer die Not seines Nächsten sieht und sich zum Unterstützen und zum Helfen herausfordern lässt, der ist Jesus ganz nahe, der selbst auf dieser Erde war, um zu dienen. Wenn wir auf die vier verschiedenen Evangelien blicken, dann setzen die Evangelisten unterschiedliche Schwerpunkte darin, wie Jesus dem körperlichen Näheverlust zu seinen Jüngern aufgrund seines Todes am Kreuz etwas entgegensetzen. Bei Johannes und bei Lukas, da spielt der Heilige Geist eine besondere Rolle. Nach Johannes verheißt Jesus schon beim letzten Mal den Heiligen Geist als Tröster und Ermahner, als Stellvertreter, bis er wiederkommen wird. Bei Lukas erhalten die Jünger nach der Auferstehung die Anweisung, in Jerusalem zu warten, bis die Kraft aus der Höhe über sie kommt. Und vielleicht könnte man diese beiden Evangelisten in dieser Hinsicht vorsichtig als spiritistisch bezeichnen. Markus und Matthäus scheinen dem gegenüber eher pragmatisch orientiert zu sein. Bei Matthäus sticht hervor, dass Jesus sich mit den Armen, den Schwachen, den Gefangenen und so weiter identifiziert und dass wir im Dienst an diesen Menschen in ihnen Christus begegnen. Und bei Markus ist es eben der Geist des Dienens, der den Menschensohn auch nach seinem Tod, nach seiner Erhöhung mit seinen Jüngerinnen und Jüngern verbindet. So wie wir als Gläubige im Kirchenjahr auf Weihnachten zugehen und von Weihnachten her leben, so gehen wir gerade im Kirchenjahr auf Ostern zu und leben doch auch von Ostern her. Die Frage danach, wie wir Jesus nahe sein können, muss uns auf jeden Fall keine Angst mehr bereiten wie damals Jakobus und Johannes. Wir leben von Ostern und von Pfingsten her. Wir kennen und erleben immer wieder den Heiligen Geist als Tröster und Ermahner. Und doch gibt uns dieser Predigttext einen ganz wichtigen Gedanken mit für unser Glaubensleben. Gott nahe zu sein ist nicht allein eine spirituelle Frage, eine Frage des Betens und des Bibellesens und des Lobpreisens, sondern auch eine Frage der Nähe im Dienst an anderen. In dieser vorösterlichen Zeit kommen erneut viele Menschen zu uns, die Hilfe brauchen. Unterkunft, Versorgung, Begegnung, Unterstützung bei behördlichen Dingen und vieles mehr. Und von unserem Predigttext her verstehe ich und sehe ich das als eine weitere besondere Möglichkeit, Gott nahe zu kommen. Nicht nur im Geist des Gebetes und der Fürbitte für den Krieg in der Ukraine und die Situation der Geflüchteten, sondern auch im Geist des Dienens. Und ich kenne mein eigenes inneres Ringen darüber, mein Fragen danach, wer das alles schaffen soll, woher ich konkret noch Zeit nehmen soll für konkrete Hilfe. Aber ich möchte meinen Ringen mit diesem Bibeltext begegnen und im Blick darauf, welche Möglichkeiten gerade im Helfen und Dienen liegen, Christus nahe zu kommen, im Geist des Dienens selbst. In der Begegnung mit den anderen und auch darin, dass Menschen in unserer Zuwendung Christus erkennen und erleben können. Und so ist mein Wunsch und meine Hoffnung, dass wir uns einmal mehr zum Dienen und zum Helfen ermutigen lassen. Gerade auch durch die Zusage, im Dienen Christus nahe zu sein. Durch die Zusage, dass unser Dienst ein Gottesdienst ist. Und dass wir immer wieder zu einem Yes, we can finden. Darin, Jesus nahe zu sein und darin, anderen zu dienen. Amen.